Jesus, wir bitten dich jetzt, dass du uns heute Abend Ruhe schenkst und schenk dem Verkündiger Weisheit und Frieden, um uns dein Wort mitzuteilen. Amen.
Amen. Amen. Wir hören heute Abend aus dem 1. Johannes fortlaufend, Kapitel 3, die Verse 16 und 17, und die sollen uns dann als Einstieg für die Verkündigung weiterhelfen. Wo es heißt: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Wer aber der Welt Güte hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Geschwister, wir hatten ja vor längerer Zeit ein Thema gehabt, Kapitel 4. Da lesen wir das auch nochmal, dass der Antichrist kommt. Über den Antichristen. Und er hat sich damals in den Gemeinden so langsam durch falsche Lehre eingeschlichen. Und umso mehr Raum dieser falsche Geist kriegt, umso schwerer wird es für die Kinder Gottes nachzufolgen. Weil das innige Verhältnis zum Herrn Jesus durch Lüge getrennt wird. Es ist wie ein Holzstück, so ein Baumstamm, der gespalten wird. Und irgendwann ist kein Leben, kein geistliches Leben mehr in solchen. Man kann die Lehre des Wortes Gottes haben, aber man kann sie haben. Aber trotzdem mit dem Herrn Jesus nicht in Gemeinschaft sein. Weil verschiedene Dinge, die der Feind im Verborgenen ausheckt, im Verborgenen, ich wiederhole das, ohne dass man es merkt. Man sinkt so langsam ab wie die Gemeinde in Ephesus. Die haben alles gemacht, die haben Lob gekriegt von Gott. Aber was hatte Gott gesagt? Aber weil du deine erste Liebe verlassen hast, tue nun Buße, kehr um, bekenne deine Schuld. Und zwischen den Ephesern und dem Herrn Jesus stand Lüge. Das ist wie Sand im Getriebe, das reibt sich alles auf, es geht kaputt. Und hier wiederholt dann der Apostel und sagt: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass Gott uns liebt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Diese Liebe geht hin bis zum Tod, um für andere einzustehen, für Brüder, für die Schwestern, für die Gemeinde. Dieser Vers 16, das ist ein Wort, das man nicht so oberflächlich mal so überliest. Geschwister, das ist das Zentrum der Bibel. Das ist das absolute Zentrum. Und wenn wir am Sonntagmorgen in der ersten Stunde zusammenkommen, da wird das Zentrum, der Herr Jesus, sein Leiden und sein Sterben für uns nochmal richtig sichtbar, weil sich alles um seinen Tod dreht. Das gibt uns wiederum die Erinnerung daran, dass wir einmal verloren waren. und das weckt in uns etwas auf. Dankbarkeit. Und weil wir Vergebung unserer Sünden haben, weil das Problem unserer Sündenschuld auf ewig geklärt ist, von Seiten Gottes her, wird diese Dankbarkeit zu Liebe. Und die wird immer mehr oder sollte immer mehr werden. Was aber nicht der Fall ist, nicht immer. Wo dann wieder der Antichrist seine Finger im Spiel hat. Er ist der Meister im Dunkeln, im okkulten Bereich. Und er lässt sich dabei nicht sehen. Da, wo er sich öffentlich brüstet, in der Welt, da wird, das wissen wir. Aber was er in den Gemeinden treibt, das muss man erst mal erkennen. Vor allen Dingen, wenn man selbst da drin steckt. Und dazu hat uns Gott sein Wort gegeben, dass wir das wissen, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Weil wir ja für ihn da sind. Denn alle Dinge sind für wen? Für Christus. Alle, alles. Zu ihm hin, auch wir. Wir waren alle zum ewigen Gericht verurteilt. So wie es auch eine verlorene Welt ist. Denn wer nicht glaubt, auf dem ruht der Zorn Gottes. So sagt es Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Vor vielen Jahren fragte mich mal ein Bruder und er sagte, was muss ich denn tun, damit ich verloren gehe? Habe ich gesagt, nichts, bleib so wie du bist. Was? Sag ich, ja, du bist verloren. Und das Wort Gottes und sein vollbrachtes Werk auf Golgatha bezeugt es ja, dass es die einzige Grundlage für jeden Menschen zum ewigen Leben durchzudringen. Alles, das der Sohn Gottes, der ja von Ewigkeit ist, denn wenn wir über Gott reden, dann redet Gott von sich immer, immer in der ganzen Bibel in Vergangenheit, war, er war schon. Und wenn wir in der Bibel, ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende zurückgehen würden oder Jahrmillionen, Gott war, war. Allein diese Aussage, wer Gott ist und was sich Gott dabei gedacht hat, uns zu erlösen. Tja, Liebe. Seine Liebe, also hat Gott die Welt geliebt. Was ist an uns so kostbar gewesen, dass er seinen Sohn für uns in den Tod geschickt hat, in den grausamsten Tod, den ein Mensch hätte überhaupt sterben können? Was hat ihn bewegt? Sein Erbarmen über uns. Er, der Sohn Gottes, der die Engel geschaffen hat, der die Gestirne, das ganze kosmische All geschaffen hat, der das Nichtsein beruft, und da waren plötzlich Milliarden von Sternen da. Die Engel, die er gehaucht hat, Milliarden, Milliarden von Engel. Wer ist Gott? Wer hat so viel Substanz? Ja, muss doch irgendwo herkommen. Wo kommt das ganze Gestirn her? die Umschöpfung der Erde, der Pflanzen und der Tiere und der auch unser Schöpfer ist, der dort im Garten dort den Menschen hineingesetzt hat. Das war auch unser Schöpfer, das ist der Sohn Gottes. Und der Plan Gottes, wie sich die Gottheit beredet hat, lasst uns Menschen machen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, nach unserem Bilde. Das haben wir in schrecklichster Weise durch Sünden entstellt, dass wir Menschen Kinder des Teufels geworden sind. Der Vater der Lüge ist der Teufel, der Mörder von Anfang. Und wenn wir dann über den Herrn Jesus reden, wie er über diese Erde ging, und da sagt uns die Schrift in Kolosser 2, Vers 9, dass die Fülle der Gottheit wohnte in ihm leibhaftig. Die Fülle der Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. In diesem Menschen Jesus, der Herrscher war. Und dann geht er als Kind über diese Erde, wird von einer Frau geboren. In Israel, und Gott sah auf ihn. Und allein weil der Sohn Gottes solch einen heiligen und sündlosen Wandel gewandelt ist, hat Gott wieder auf den Menschen geschaut. Das war unser Glück. In Hebräer 2, Vers 6 heißt es, es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch? Ja, was ist er denn? Ein Haufen Unglück, ein erbärmliches Sündenbündel, verloren, dem Tode geweiht. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Die Augen Gottes haben den Sohn Gottes gesehen, verfolgt, was er tut und wie er tut. Das, was im Herzen Gottes war bei der Erschaffung des Menschen, das hat der Herr Jesus ausgelebt, sündlos und heilig. Auch nicht als Kind gesündigt, völlig rein. Das Johannesevangelium bestätigt uns auch, dass Gott ihn versiegelt hat. Der Vater hat ihn versiegelt. Es konnte nichts Böses in ihn eindringen. Das wollte er auch nicht. Es steht doch geschrieben, Gott, der nicht sündigen kann. Das geht nicht. Und dann lesen wir auch in Römer 5, Vers 16, und ist nicht wie durch den einen, der gesündigt hat, so auch die Gabe? Der Adam hat gesündigt und damit waren alle Menschen verloren, weil der Tod durch die Sünde zu allen hindurchgedrungen ist. Und die Gnadengabe Gottes durch den Tod Jesu für uns und gegen uns, ewiges Leben. Und dann heißt es nicht nach 500 Jahren oder 600 oder 1000 Jahren, oder manche sagen ja sogar, wenn du gesündigt hast, kannst du wieder verloren gehen. Ewiges Leben. Ich weiß nicht, wenn man von dem Wort Ewigkeit was abschneidet, dann bleibt es trotzdem Ewigkeit. Da können wir noch so dran rumdoktern. Besser wissen als Gott, wir bleiben ewig errettet. Es geht nicht anders. Und das alles durch diesen Menschen, Jesus von Nazareth. der für uns gekommen ist, in Knechtsgestalt, in tiefster Erniedrigung, Geschwister, dass er Mensch wurde und zwischen sündigen Menschen gelebt hat und all die Sünden gesehen hat. Wenn einer von uns mal so bei so einem Lagerfeuer war und der Rauch und der Qualm da alles, da muss ich weg, das dampft mir zu sehr hier. Noch viel, viel furchtbarer muss es dem Herrn Jesus gewesen sein, zwischen Sündern zu leben. Jede Sünde zu sehen bis in das Herz. Was hat der Herr Jesus an den Menschen gesehen? Und was sieht er an uns? Überlegt mal. Unter allen Anfechtungen, unter allen Anfeindungen, unter allem Hass und dann noch obendrein das Ertragen seiner Jünger, die gar nicht verstanden hatten, dass er Gnade bringen wollte. Da waren so ein paar dabei, die, als sie nach Samaria, durch Samaria zogen, hat ein Dorf sie nicht aufgenommen. Da wollten sie nur Feuer vom Himmel fallen lassen, wie auf Sodom und Gomorra. Dass der Jesus ihnen sagt, ihr wisst nicht, welch Geisteskind ihr seid, ihr Donnersöhne. Wie lange muss ich euch ertragen? Es war nicht leicht, Geschwister, allein zwischen den Menschen zu leben. Und wahrscheinlich hat der Herr Jesus, jetzt kommen wir ein bisschen weiter, auf die innere Seite auch kein Himmelbett gehabt. Ja. Was hat er gesagt? Die Vögel haben nicht Nester, aber des Menschen Sohn hat kein, wo er sein Haupt hinlegen kann. Doch, einen Platz hat er gehabt. Am Kreuz, da hat er das Haupt dann geneigt. Gehen wir weiter. Wir sehen das ganze sündliche Versagen der gesamten Menschheit. Und dann obendrauf noch das Volk Gottes Israel. Ein widerspenstiges, ein hartes Volk, das ihm wirklich allem Widerstand aufbot, obwohl er so viel Menschen geholfen hat. Wo waren sie alle, denen er das Augenlicht gegeben hatte? Die Lahmen, die Kranken, die dort aufgestanden wären in Jerusalem und geschrien hätten, er hat uns geheilt, das ist der Sohn Gottes. Keine Stimme. Er werde gekreuzigt, war ihre Antwort, als die Hohenpriester gefragt haben. Nicht? Was sollen wir denn mit Jesus tun? Er werde gekreuzigt. Das letzte gültige Passah mit den Streitereien der Jünger. Wer unter ihnen wohl der Größte wäre. Das alles musste der Sohn Gottes miterleben. Das war schon schlimm, Geschwister. Das war schon sehr schlimm. Aber dann in Gethsemane, unmittelbar vor seiner Verhaftung, die etwa 3 Stunden lang der 3 Stunden lange Gebetskampf, dass Schweißtropfen wie Blutstropfen von ihm heruntergefallen sind, dass er im ringenden Kampfe war, weil er nun wusste, es geht ans Kreuz. Weil sein Leib hat sich auch gescheut zu sterben, Geschwister. Und dann noch wie ein Verbrecher zu sterben. Und dann unter diesen Qualen, das waren Höllenqualen, Geschwister. Das meint die Bibel, er hat sein Leben dargelegt, aufgeopfert an Ungerechte. Für uns, die wir jetzt gerechtfertigt sind durch den Glauben an sein Blut. Wer weiß denn, was es im Herrn Jesus war, als er schrie laut. Er hat geweint, sagt Hebräer 5, als er auf seinem Angesicht lag und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier zeigt der Herr Jesus nochmal seinen Gehorsam. Ja, der Gehorsam war bis zum Tode, sagt der Philipperbrief, bis zum Tode am Kreuz. Aber als er rausging aus Jerusalem, sein Kreuz tragend, da wusste er, dass er als Sündopfer, auch als Sündopfer, den Weg gehen musste. Die Sündopfer wurden geschächtet, sie gaben das Blut und dann kamen sie auf den Altar und dann wurden sie verbrannt. Der Jesus hat Sühnung getan im lebenden Zustand. Im lebenden Zustand. Wenn er tot gewesen wäre, hätte er auch nichts gemerkt. Aber sein Tod durfte erst eintreten, er durfte sein Leben erst geben, nachdem er wusste, dass er für jede einzelne Sünde gesühnt hatte, bezahlt hatte. Für uns. Dann konnte er ausrufen, es ist vollbracht. Und ich habe es schon viele Male gesagt, und ich wiederhole es immer wieder, Geschwister, wenn wir eine Waage hätten, wo das Leid Jesu hätte drauf gewogen werden können, und wenn wir dann das gesamte kosmische All komprimiert hätten, zusammengedrückt hätten, dass es so 30 mal 30 Zentimeter wäre, so ein Klotz, wenn es dann Milliarden von Tonnen gewesen, viele Milliarden oder Billionen von Tonnen, das Gewicht hätte nicht ausgereicht, um nur in irgendeiner Weise verglichen zu werden mit den Schmerzen, mit dem tiefen Leiden, mit dem von Gott getrennt sein, was sich dort am Kreuz abgespielt hat. Als Gott ihm den Rücken gekehrt hat, dahingegeben. Und wenn wir den Psalm 22 lesen und die Symbolik kennen, dann wissen wir, dass die Teufel über die Anrechte, die wir hätten leiden müssen, die aber die Sünden lagen auf dem Herrn Jesus, hatte der Teufel auch Anrechte an ihm. Und die haben voll mit reingeschlagen. Verlassen hing er da. Seine Jünger, wo waren die? Ich habe auf Tröster gewartet, sagt der Psalm, aber da war keiner. Der Jesus war auch Mensch. Und obendrein hat er dann noch unsere Sünden mit seiner eigenen Kraft auf sich selbst geladen. Das lesen wir im Jesaja 53. Er selbst hat sich mit unseren Sünden beladen. Und das war so ein Berg, Geschwister. Ja, nicht nur unsere, sondern für die Sünden der ganzen Welt hing er da. Das, was viele, viele Milliarden Menschen gesündigt haben, die ganze Sündenlast lag auf ihm. Allein. Denn wisst ihr, welch eine Weltuntergangsstimmung im Sohne Gottes war? Und dann noch im Zornesgericht Gottes. Gott hat seinen ganzen Zorn an ihm ausgetobt. Da gab es kein Augenzwinkern. Volle Ladung hat er gekriegt. Voll. Für uns. Weil er stellvertretend für uns leiden wollte. Und dann lesen wir dazu im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2. Noch einen Vers. Geschwister, das ist also... Er musste sühnen, Geschwister. Aber nicht nur für die Kinder Gottes. Wisst ihr das? Wir hatten schon durchgenommen. Da heißt es, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Unser Heiland Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Grundlage hat der Sohn Gottes durch die Sühnung für die Verlorenen gelegt. Aber wer nicht will, der bleibt verloren. So sieht es Gott. Für alle Menschen hat er das Gericht auf sich genommen. Für alle. Und später kann keiner sagen, Gott, du hast mich nicht gewollt. Doch, die Sühnung war für dich auch vollbracht. Dieser Ruf, es ist vollbracht, galt auch dir, aber du hast nicht gewollt. Für eine gesamte Menschheit. Und deswegen hat der Herr Jesus sie aus der Gewalt des Teufels weggenommen. Alle Verlorenen gehören auch ihm. Und er, nicht der Teufel, er wirft in die Hölle. Der Teufel kommt da selber rein. Wir geben dem Teufel an der Stelle viel zu viel Raum. Christus ist auch der Herr der Hölle. Wir müssen einfach nur die Bibel lesen, Geschwister. Gottes Plan, die Gnade, die hat er gegen uns überströmen lassen. Wirklich. Gott hat nicht mit klein-klein gekleckert, sondern das volle Maß gegeben. Immer Vollmaß. Überlegt nur einmal, wenn wir in die Natur hineinschauen, wie viele Fische Gott im Meer geschaffen hat, in den Bächen und überall. Eine Überfülle an Schönheiten. Guckt euch die Blumen an, hätte doch nur drei Blumen geschaffen. Nein, es muss paradiesisch schön sein. Es müssen 100.000 Arten von Blumen sein, damit es schön ist. Wie viel Art der Bäume. Gott ist nicht einer der Klein-Klein, sondern Gott kleckert nicht. Gott gibt immer in der Fülle. Und die hat auch er uns gegeben in allem, Geschwister. Nur wir sind manchmal nicht fähig dazu, das zu erkennen, weil der Glaube dazu fehlt. Oder aber auch die Erkenntnis. Und deswegen ist die Bibel, Gottes Wort, wenn sie ausgelegt wird, wirklich ja, notwendig. Genauso notwendig wie das tägliche Brot, das wir essen. Gehen wir weiter. Dieses Gericht, wir denken an die Worte, dass er sein Leben dargelegt hat für uns, hätte kein Mensch ertragen können. Es hätte auch kein Engel ertragen. Und als der Sohn Gottes dort hing, Wisst ihr, wer da gewartet hat? Der Satan. Ob er einknickt, könnt ihr euch drauf verlassen. Nix. Kein Wort. Im Gegenteil, diesem Leidenden neben ihm, dem hat er noch das ewige Leben zugesagt. Das ist unser Heiland, das ist unser Herr, der Allmächtige, der allein das Gericht ertragen konnte. Es hätte keiner geschafft, die Engel wären auch gefallen, alle. Wir sehen, was sich Gott selbst damit angetan hat. Und wir werden einmal, wenn wir beim Herrn Jesus sein werden, ihn als das Lamm wie geschlachtet auch sehen. Wer weiß denn, was wir ihm durch unsere Sünden für Wunden geschlagen haben. Nicht nur auf seinem Leib, sondern unsere Sünden hat er ja weggetragen, auf seiner Seele weggebracht. In die Tiefen dort abgeladen. Er hat sein Leben dargelegt, leblos am Kreuz, zerschlagen voller Blut die Dornenkrone und dann noch ins Grab rein. Glücklicherweise ist er auferstanden. Der Jesus hat kein halbes Werk vollbracht. Er hat es gekonnt, denn er, der starke Sohn Gottes, hat es wirklich so gemacht, vollendet, wie es mit dem Vater gesprochen war. Der Apostel Paulus, er schreibt an die Epheser, dass wir aus Gnaden errettet sind, mittels des Glaubens, den er uns auch noch geschenkt hat. Wir hören das Evangelium der Gnade. Wir hören, dass Jesus dein Heiland, mein Heiland, unser Heiland werden will. Dass er für uns gestorben ist. Wir kommen da an die Kraft Gottes oder wir werden mit der Kraft Gottes bekannt gemacht. Und dann kommt oft der Seelenfeind und zieht innerlich die Menschen weg, sehr Zweifel. Auf der einen Seite zieht der Vater zum Sohn, zum ewigen Leben, auf der anderen Seite zieht der Teufel, mach's nicht. Und indem wir sagen, ich will, Herr Jesus, ich will, dass du mich errettest, da schenkt Gott uns auch noch diesen Glauben. Den haben wir auch noch nicht mal selbst gehabt. Und wenn er nur so groß ist, dass er unterm Fingernagel passt, aber es reicht, um errettet zu werden. Wenn ich das Evangelium höre und sage, ja Gott, du hast recht, rette mich, ich will das. Da muss ich natürlich wissen, dass ich ein Sünder bin. Und das lässt Gott sich auch nicht an sich vorübergehen, sondern das zeigt er uns. Denn das müssen wir wissen. Für selbstgerecht ist das Reich Gottes nicht bestimmt. Ich bin gekommen, was hat Herr Jesus gesagt? Um Sünder zu erretten. Und keine Gerechten. Ist ein bisschen anders formuliert, aber es kommt im Sinne nach hin. Und bevor der Herr Jesus dann gegangen ist, gibt er in Johannes 16, Vers 7 bis 11 seinen Jüngern noch Anweisung auf das, was nach seiner Himmelfahrt sein wird. Doch ich sage euch, sagte ihn, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. So. Warum musste denn der Heilige Geist auch kommen? Gut, damit wir versiegelt worden sind. Aber der Heilige Geist ist weltweit, er ist Geist. Überall da, wo man den Namen Jesus anruft, ist er da, um zu erretten, um zu versiegeln. Der Herr Jesus war aber im Fleische hier. Da hätte der viele, viele Meilen laufen müssen. Nützlich, ja. Und wenn ich im tiefsten Bergwerk bin, mich im U-Boot befinde, auf der Rakete zum Mond, er hört und sieht mich. Ich kann mich überall retten lassen. Es gibt keinen Ort, wo der Herr Jesus nicht hinhört und hinschaut. Gibt's nicht. Alles ist bloß vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Und offenbar. Bloß und offenbar. Hebräer 4, 12, Vers 12, glaube ich. Es gibt nichts Geheimes mehr. Und dazu müssen wir noch eins feststellen: Wenn der Herr Jesus nicht aus dem Tode auferstanden wäre, dann wären auch wir, wiederhole das auch nochmal, dort unten im Totenreich geblieben, im Scheol. Denn dann wäre er schwach gewesen, weil er gesündigt hätte. Dann hätte der Tod ihn auch festhalten können, was er aber nicht konnte, Apostelgeschichte 2. Er konnte nicht vom Tod behalten werden. Und in Johannes 16, Vers 11 redet der Herr Jesus weiter, warum der Heilige Geist da ist. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist eine mutmachende Botschaft, wenn wir im Namen Jesu Christi mit Glauben auftreten. Es steht geschrieben, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen, sagt der Jakobus. Und das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ist es Gottes Wort? Können wir uns darauf verlassen? Ich frage mich nur immer, warum die Gläubigen so viel Angst vor dem Teufel haben. Schade eigentlich. Weil so viel Unglauben damit verbunden ist. Dieser kleine Glaube, an dem sich keiner überanstrengen braucht, ist der Schlüssel zum ewigen Leben, den Gott uns auch selbst in die Hand gegeben hat. Was hat der Herr Jesus gesagt in Ephesern? Denn aus Gnaden seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, auf dass ich vor ihm kein Fleisch rühme. Das hat er nicht umsonst geschrieben. Es ist der Glaube an das Opfer Jesu. Es ist der Glaube an die Gabe seines Blutes und es ist dieser Glaube, der von seiner Auferstehung redet. Und dieses Angebot gilt jedem. Und Geschwister, wenn einer meint, jetzt da irgendwo am Himalaya, da ist ein Dorf, da hat noch kein Mensch das Evangelium gehört, ach, und der Sünde nicht, die armen Kerle, die gehen alle verloren, ja. Auch wenn sie das Evangelium hören würden, würden sie sich nicht bekehren. Darum kommt auch keiner hin. Wisst ihr warum? Das ist Gnade, weil Gott barmherzig ist, dass sie zwar unwissend in die Hölle gehen, aber nicht das Gericht über sich ergehen lassen müssen, was solche bekommen, die das Evangelium gehört haben und Nein gesagt haben. Es ist kein Zufall. Kein Zufall, Geschwister. Gott hat seine Augen auf jeden Menschen gerichtet. Jeder, Gott hat doch gesagt in seinem Wort, der Herr Jesus, was hat er gesagt? Wer da will, der komme. Ja, dann hätte Gott ihn auch jemand geschickt, der ihm das Evangelium sagt. So wie es bei uns auch geschehen ist. Und nun kommen wir zu uns. Hieran, 1. Johannes 3,16, haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Erkannt. Ich lese es nochmal. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Wenn ich durch die Stadt gehe, dann, och, da sehe ich ein schönes Auto. Och, ich habe sogar erkannt, dass es ein Mercedes ist. Och, so ein schöner Lack. Habe ich erkannt. Habe ich's? Selbst da ist uns Gott so behilflich gewesen, damit wir ihn lieben können, so wie er es meint, hat er die Liebe nach Römer 5, Vers 5 in unser Herzen bei der Bekehrung ausgegossen. Eigentlich sind wir unfähig, wisst ihr das? Wie krumme Nägel. Krumme Nägel, ja. Die Gott in seiner mühevollen Kleinarbeit wieder gerade klopfen will. Ohne uns zu zerbrechen, Geschwister. Ein verdrehtes Geschlecht, sagt die Bibel. Stell dir mal vor, hast einen großen Schraubenschlüssel und so eine verrostete Schraube und dann drehst du die wieder gerade. Ja, wir Menschen, ja, knack ist er abgebrochen. Aber Gott geht tausendstel Millimeterweise ganz langsam vor und zurück mit uns, um uns nicht zu zerbrechen. Wir sind viel schwächer, als wir es meinen, Geschwister. Viel, viel schwächer. Tun wir nicht so, als ob wir stark wären. Von einem Moment zum anderen kann man meinen, dass einem der Himmel auf den Kopf gefallen ist. Dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als wir in den Vergehungen tot waren, ja Feinde Gottes waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und für solche Sünder, die wir mal waren, hat Gott seinen Sohn geopfert. Ich kann ausrufen, ich bin erlöst, ich bin ein Kind Gottes, ich habe das ewige Leben. Sein Blut ist wirksam an mir geworden. Ich habe ewiges Leben. So können wir uns der Gnade, die wir durch Christus empfangen haben, rühmen. Ich bin ein Kind Gottes, ja. Aber die Ehre gebührt doch ihm. Viele meinen, dass sie etwas sind. Der Jesus, ich sag mal, der stutzt alle auf das richtige Gardemaß zurecht. Er hat seinen Jüngern gesagt, und wenn ihr alles getan hättet, was ihr hättet tun können, sprecht, was denn? Das sind große Leute, nein. Unnütze Knechte seid ihr. Umsonst sagt der Epheserbrief nicht, ich wiederhole es auch nochmal, auf dass wir auf den Wegen wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Wir sind ja meistens schneller als Gott, immer ein paar Schritte voraus, weil wir es besser wissen, oder wir sind ein paar Schritte zurück, weil es langsamer geht. Aber das ist nicht die Art des Herrn Jesus. Der möchte uns an die Hand nehmen oder wie Kinder hinter sich herrufen, seinen Fußstapfen nachfolgen, sagt der Petrus. Ja, ich nehme nicht alles, wir sind schon ziemlich weit voraus in der Zeit, dass wir auch noch heute Abend nach Hause kommen. Und wenn wir dann den Herrn Jesus betrachten, bei solch einem herrlichen Vorbild, welches der Herr Jesus für uns geworden ist, da sollen wir auch Nachahmer, seine Nachahmer werden. Auch in Sachen der Liebe, auch in Sachen der Not für andere. Für den Bruder, für die Brüder, für die Gemeinde das Leben darzulegen. Und hier ist die Frage, wie weit gehen wir mit? Ja, wenn ich von dem immer nur Nutzen habe, ja, du lieber Bruder, ei, wie schön, nicht? Der kriegt Streicheleinheiten. Aber wie sieht es mit denen aus, der vielleicht nicht so im Ansehen steht bei mir? Macht der Herr Jesus Unterschiede? Ich bin überzeugt, dass ich genauso lieb geliebt bin wie der Heinz. Nicht mehr und nicht weniger. Die gleiche Liebe für alle. Wie sieht es bei uns aus? Hier kommen unsere menschlichen sündlichen Eigenschaften vor. Sympathie. Der gefällt mir nicht, der hat einen Mittelscheitel. Ja, also guck dir mal die Schuhe an. Ich weiß noch, ich hab mich mal aufgeregt, innerlich. Da war eine Schwester vor, ach, das ist schon viele Jahrzehnte her, in der Gemeinde, die hat ihre Füße in die Tasche gesteckt. In eine Einkaufstasche. Schuhe ausgezogen, Füße drin. Ich habe gedacht, was macht die denn da? Komischer Vogel. Hinterher habe ich mich dafür geschämt. Weil sie wirklich Liebesdienste für mich gemacht hat, wirklich. Da habe ich gedacht, guck mal, schau mal, wie du über die geurteilt hast. Was geht dich das an, dass die ihre Füße in die Tasche reinsteckt? So verrückt kann man sein, so wie ich. Gott hat mich durch ein paar Worte von der Schwester belehrt. Ich habe ihr das nicht gesagt. Aber ich bin, nachdem ich gesehen habe, richtig gehört habe, ich habe gewusst, die hat mich lieb, dass ich Unrecht getan habe. War das etwa mein Leben für die darzulegen? Die blöde Ziege, wie ich meinte. Ich habe nicht gewusst, noch nicht gewusst, dass es auch ein heiß geliebtes Kind Gottes ist. Es gibt bei Gott keine Lieblinge. Wir sind alle mit der gleichen Liebe geliebt. Und so sind wir schuldig, sagt die Bibel, für die Brüder das Leben darzulegen. Wenn ich irgendwo mehr Geld geborgt habe, dann muss der mir das Geld gegeben hat, nicht mehr hinterherlaufen und sagen, du, wann kriege ich mein Geld, sondern das ist eine Bringeschuld. Ich habe ihm gesagt, am 1.8.2045 kriegst du dein Geld. So, dann wartet er. Am 1.8.2045, ich habe das nur als Zahl gesagt, dass ich das Geld bringe. Und so haben wir auch eine Bringeschuld zu lieben. Die Brüder, die Schwestern, die Geschwister, die Gemeinde, welcher der Leib des Christus ist, das sind wir zu lieben. Ohne Rücksicht auf irgendwelche Dinge. Denken wir einmal an die Verfolgten. dass ein solcher vor deiner Tür steht und klopft und um Hilfe bittet, weil man nach seinem Leben trachtet. Nimm mich rein, die suchen mich, die wollen mich erschlagen. Hören wir doch immer wieder. Wie viel Tausend, bei 15.000 hat man, ich kann jetzt die Zeitspanne nicht sagen, in Nigeria ermordet, Kinder Gottes. Es steht einer da und klopft. Mit angstverzerrtem Gesicht. Ich habe jetzt keine Zeit. Komm morgen wieder. Hieran sehen wir, wie schwach unsere, wie klein unsere Liebe ist, Geschwister. Wenn du dich selbst damit in Not begibst. In Römer 16, Vers 4, da lesen wir über so ein Ehepaar, über Priska und Aquila, welche für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben. Wisst ihr, was das heißt? Nicht, dass sie einen Schlips gekriegt hätten, sondern den hätten sie die Rübe abgehakt. Wir sehen, wie stark Liebe sein kann. Und die Liebe ist wirklich stark. Wir kommen da gleich noch zu. Das ist das Stärkste, was es gibt, die Liebe Gottes. Das Stärkste. Das überwindet sogar Menschen mit steinernen Herzen. Wer von der Liebe Christi ergriffen ist und diese große Rettung aus Gnade verstanden hat, der wird auch in dieser Erkenntnis für die Brüder sein Leben darlegen, an Zeit, an Geld, an allem, was nötig ist. Ich weiß noch, vor Jahrzehnten, da hatten wir so einen Seelsorgefall. Keine Zeit. Und endlich mal an einem Sonntag. Ach, jetzt fahren wir mal irgendwo hin. Ich kam wochenweise nicht weg. Arbeiterhaus, Gemeinde. Nach Wochen. Jetzt setzen wir uns ins Auto, fahren weg. Wir standen an der Haustür innen und wollten raus. Klingelt's. Kam ein Kaputter an. Ach, du liebe Zeit. Der ganze Sonntag war wieder verplant. Ende. Über stundenweise Kampf, Gebet. Ich bereue keine Stunde, in der der Herr mich rangenommen hat, ihm dienen zu dürfen. Also, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, wo der Herr Jesus in einem Haus ist. Bei dem Simon und diese Sünderin da in die Haare, mit ihren Haaren die Füße abtrocknet. Da sagt er zu dem Simon, was sagt er ihm? Wem wenig vergeben ist, ich spreche jetzt nicht von viel, sondern von dem, der kann wenig lieben. Wem wenig vergeben ist, kann wenig lieben. Die Bruderliebe hängt mit meiner eigenen Reinigung zusammen, Geschwister. und wo Gott die Herzen reinigen kann von Sünde und finsteren Dingen, da wird die Liebe zum Bruder, zur Schwester groß. Das ist Wort Gottes. Und das müssen wir befolgen. Denn erkenne ich mich erstmal selber, was ich für eine Gnade gehabt habe, dass Gott mich auch hätte da in die Hölle reinschmeißen können. Und dann sehe ich meinen Bruder, das war ja auch so ein Kaputter, oder ist auch so ein Kaputter wie ich. Ja, Herr Jesus, da muss ich ja auch mit alles dran setzen, damit dem auch geholfen wird. Versteht ihr, wenn ich mir irgendwo hier eine Delle geschlagen habe, da kommt Blut raus, dann nehme ich die Hand und nehme ein Pflaster und tue da was drauf. Und so sind wir Glieder untereinander. Und da kann keiner sagen, den brauchen wir nicht. Jedes Glied an seinem Leibe ist kostbar. Ist Blut erkauft, dafür hat der Jesus sein Leben gegeben. In 1. Johannes 4, Vers 20 lesen wir, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Erst Johannes 4, Vers 20. Lest es nach. Es geht gar nicht anders. Und dann lesen wir in unserem Text weiter. 1. Johannes 3, 17. Wer aber der Welt Güte hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden. Ei, du Guter, ei, du Schöner. Du hast Hunger. Ja, in der Stadt gibt es eine Fischbratküche, kannst du essen gehen. Ich habe aber kein Geld. Ja, vielleicht kriegst du morgen was. Das gibt es. Wer aber der Welt Güte hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wie denn? Sie wird wie ein Eiszapfen, die Liebe, kalt. In Matthäus 24, Vers 12, Endzeitrede Jesu, dass wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Und es ist kein Wunder, Geschwister, dass in dieser letzten Zeit die Liebe, die Bruderliebe und die Liebe zum Heiland erkaltet ist, weil viele verborgenen Sünden da sind, weil der Antichrist Einschlupf gefunden hat durch Lüge, wenn er die Vergebung klein macht, wenn die Sünden, naja, sowieso so spaßhalber mal, ja, so ein bisschen geordnet werden. Das ist der Urgrund, warum der Mensch sterben musste. Das ist der Urgrund, warum Israel untergegangen ist. Das ist der Urgrund, dass die Gemeinde Jesu kaputt geht. Sünden sind der Menschen verderbt und da gibt es wirklich gruselige Sachen dabei. Hier hilft wirklich nur, um nicht in solch ein Fahrwasser zu kommen, tiefe Reinigung von Sünden und finsteren Dingen, damit die Liebe wieder aufflammt. Ja. In 1. Johannes 2, Vers 10 lesen wir auch diesen wunderschönen Vers. Hört mal. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Lichte und kein Ärgernis ist in ihm. Jetzt wissen wir, wie wichtig Gott die ausgelebte Liebe sieht. Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Lichte und kein Ärgernis ist in ihm. Verstehen wir das, was Gott uns zu sagen hat? Nicht die guten Werke, nicht dies noch das. Trachtet nach der Liebe, Geschwister. Und dann geht es wirklich von ganz alleine. Es gibt nichts Größeres. Liebe lässt sich nicht aufhalten, Geschwister. Das haben wir anfangs gesagt. Und um noch ein wenig über die Liebe zu hören, schlagen wir einmal Hohelied Kapitel 8 auf. Hohelied Kapitel 8. Da lesen wir im Vers 6. Na, komm doch her, Hohelied. Ach so, ja, Mann. Kapitel 8, Vers 6. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Nicht der Tod, sondern wie. Der Tod greift dich und dann hat er dich und dann gehst du ab und dann lässt er dich nicht mehr los. Aber die Liebe, die erhebt zum Leben und hält dich fest und lässt dich auch nicht mehr los. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Auf ewig errettet. Schauen wir doch im Alten Testament in diese Dinge hinein. Ich lese weiter. Liebe ist eine Flamme Jahs, eine Flamme Gottes. Wärme, Hitze steigt immer nach oben und Kälte sinkt immer ab. Sogar in den physikalischen Gesetzen können wir das erkennen, was Gott uns hier sagt. Und keine großen Wasser können diese Liebe auslöschen. Egal was, egal wie, egal wann, egal wo, es geht nicht. Dieses Liebesfeuer Gottes, Geschwister, da gibt es kein Löschblatt hier, da gibt es nichts hier. Die hat sich ihren Weg gebahnt. Egal wo, über Gebirge, über Täler, über sonst wo, um Menschen zu erretten. Dass wir das wissen. Aber es steht noch mehr da. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol. Wie das Totenreich. Das Totenreich hat keinen mehr rausgelassen. Da saßen sie alle fest im schlafenden Zustand, im Reiche Satans, festgehalten, hart. Und so hat uns die Liebe Christi ergriffen. Hat uns ergriffen und lässt uns auch nicht mehr los. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Wir sind unlösbar mit ihm verbunden für alle Zeit und Ewigkeit. Es gibt kein Lossagegebet nochmal aus den Armen und Gottes und aus der Erlösung freizukommen. Er hält uns fest, hart. Die Liebe Gottes ist nicht der Scheol, auch nicht der Tod, sondern wie. Er nimmt es nur als Vergleich. Aber die Liebe Gottes ist weit, weit größer, weit, weit höher. Wer steht hinter dieser Liebe? Gott selbst. Und das möchte uns heute Abend wieder ein wenig ermuntern, sich mehr auf die Liebe Gottes zu stützen, die Liebe Gottes zu suchen und das, was dazugehört, die nötige Reinigung, ja, nicht zu vernachlässigen. Möchte es uns der Jesus schenken, dass wir uns durch sein Wort, nicht durch irgendwelche Menschen, sondern durch sein Wort lenken lassen. Amen.